Und dann sagst du mir mal, ob du mich ordentlich hörst.
Ich höre dich.
Hörst du dich auch selber?
Ich höre mich auch selber.
Sehr gut, das heißt, wir sind ready. Hallo Susanne.
Hallo Dirk.
Wir haben eine Emergency-Jubiläumsfolge heute. Alles Gute zum Einjährigen.
Ja!
Ein Jahr, krass. 365 Tage Kanada.
Ja. Heute vor einem Jahr standen wir um die Zeit immer noch in der Schlange bei Immigration.
Ich weiß auch noch, wie sich das angefühlt hat, dann zum ersten Mal hier so reinzufahren und dann nicht zu wissen, wo die Schlüssel eigentlich fürs Apartment sind, das wir über Airbnb gebucht haben und ob das ein totales Desaster oder ein wirklich schönes Apartment werden würde.
Ja, aber schau dir mal diesen spektakulären Sonnenuntergang an.
Sollen wir mit der Aufnahme nochmal warten, bis der Sonnenuntergang vorbei ist?
Wieso?
Weil du abgelenkt bist. Wie ist denn das Wetter? Spektakulärer Sonnenuntergang.
Es hat wunderschöne 9 Grad. Wir waren heute in der Stadt unterwegs. Wir waren frühstücken oder brunchen mit unserem Freund Adrian. Und dann sind wir noch durch die Stadt getapert und haben wieder neue Sachen entdeckt. Das war echt schön.
Ja. Also waren wir in so einer Kunstgalerie noch und in so einem Foodplace und haben uns eine neu gebaute Mall angeguckt. Also es war viel. Und außerdem ist die Stadt ja noch völlig im Taylor Swift-Modus.
Absolut. Überall Glitter. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir sind heute Morgen am Rogers Center vorbeigelaufen auf dem Weg zum Brunch und da ist überall Glitter auf dem Boden.
Ja, weil Taylor Swift hat ja Glitter-Outfits und deswegen haben Taylor Swift-Fans auch Glitter-Outfits.
Und ja, und nicht nur Glitter-Outfits, die sind auch überall glitterig angemalt.
Und deswegen liegen auch überall diese Glitterschuppen rum, wenn man rund um das Rogers Center unterwegs ist. Man sieht in der ganzen Stadt immer wieder mal irgendwelche glitterigen Teenager.
Ach, ich finde es süß.
Ja, und Taylor, für diejenigen, die das nicht verfolgen, ja, hat ja eine Welttour hinter sich gebracht und ihre letzte Station ist in Toronto und es ist gleichzeitig die Station, wo sie die meisten Konzerte gibt, nämlich 6 Stück. Und ich glaube, sie hat noch eins jetzt und dann waren es das.
Ja, heute Abend noch und dann ist fertig.
Genau. Und ich hab einen ganzen Artikel darüber gelesen, wie toll das ist, wenn man im Stau in Toronto steht, während die ganzen Swifties sich irgendwelche Rentalbikes greifen und dann in Glitter-Outfits zwischen den stehenden Autos rumradeln. Also ich muss sagen, ich mag das. Ich fand das schön. Was ein bisschen nervig ist, ist, dass man auf Schritt und Tritt aus allen möglichen Lautsprechern mit Taylor Swift-Musik beschallt wird.
Ja, aber weißt du, das jetzt nach einem Jahr wissen wir ja, dass ja die Torontonier alles feiern. Die 6 Konzerte von Taylor Swift, ganz Toronto hat es einfach mal mitgefeiert, ja, und egal wo du hingehst, in jedem Laden, in jeder Mall, überall Taylor Swift Songs auf Endlosschleife.
Und schlechte Wortspiele wie Welcome to Toronto und so.
Ja, genau. Aber das ist doch wieder cool, komm.
Ja. Ich fand es total cool.
Also darüber habe ich mich irgendwie ein bisschen gefreut, weil... Ja. Ich meine, sowieso finde ich das erstaunlich, wie viel wir von Toronto an sich mitkriegen. So viel haben wir in Frankfurt von der Stadt nicht mitgekriegt.
Da funktioniert was ganz hervorragend in deren Kommunikation hier. So, und jetzt scheint mir die Sonne ins Gesicht.
Ja, schön.
Schön. 9 Grad, Erzieher. Wie viel hat es nochmal in Deutschland im Augenblick?
Da schneit es.
Fairerweise schneit es in weiten Teilen Kanadas auch.
Ja, ja.
Nur bei uns jetzt im Moment.
So in Banff zum Beispiel.
Banff!
Da ist schon Schnee.
Aber hier hat es 9 Grad.
Und angenehm.
Wir haben noch keine Flocke gesehen oder so.
Das nö.
Ist auch noch nicht Minusgrade gewesen. Allerdings ist es ist an manchen Tagen schon mal ein bisschen frisch. Ja, es geht schon jetzt runter auf 4 Grad manchmal.
Hier gibt es so 2 Stationen an Herbst. Erst hast du diesen warmen... Langsam kommt die Blätterfarbe nach unten, also gehen Süden, wandert die ganz langsam, die Art von Herbst. Und jetzt haben wir so ein bisschen den feuchteren, kühleren Wechselherbst. Aber es ist immer noch Herbst, es ist immer noch nicht Winter wirklich.
Ja, was allerdings schon war, ich hab ja meinem Team die ganze Zeit gesagt, dass es hier nie länger als einen Tag mal wolkig ist, vielleicht mal 2 und dann ist wieder sonnig. Und dann waren die jetzt diese Woche hier in Toronto und die ganze Woche hat es geregnet. Heute scheint wieder die Sonne.
Ja, aber das war doch wie letztes Jahr, als die Kids da waren,
ja,
über Weihnachten. Das war die eine Woche, wo es komplett bewölkt war, die Sonne nicht einmal zu sehen war. Und dann waren die abgeflogen und die Sonne kam wieder raus. Ich dachte, schön.
Ja, dann machen wir schon Sprüche, ja.
Gut, jetzt haben wir es aus Wetter wieder ausführlich besprochen.
Ja, das ist eine unserer Rituale. Das machen wir jetzt, bis die Leute sich wünschen, dass wir damit aufhören.
Ja, ich muss sagen, ich fand es auch wirklich witzig, wie oft wir das gehört haben. Warum zieht ihr denn nach Kanada? Da ist doch kalt. Ja klar, ist hier auch kalt. Wirklich, ich sag's nochmal, so viel Sonne hatte ich in meinem Leben noch nie am Stück.
Was auch zur Wahrheit gehört ist, Kanada ist das Land, das am schnellsten aufheizt weltweit, so was so Klimawandel angeht.
Ja, weiß man denn warum?
Na, einfach weil die Klimazonen hier anders funktionieren als jetzt in Europa. In Europa ist es ja mehr noch getrieben von den Meeresströmungen und also dieses ganze System ist hier halt anders aufgebaut. Und hier ist natürlich so, dass da auch noch die Polkappen dazugehören und Arktisregion und so weiter.
Ach so.
Also das alles da heizt sich schneller auf. Was haben wir denn sonst so, wenn du zurückschaust auf dieses Jahr?
Ich denke da gerade an das erste halbe Jahr, was sich sehr anstrengend angefühlt hat. Ich weiß noch, wie wir jeden Abend so fertig waren, dass wir einfach ins Bett gefallen sind. Wir haben echt tief durch. Wir sind von jetzt auf gleich
eingeschlafen
und dann war einfach alles weg. Aber ich kann mich an die Sonnenfinsternis erinnern. Die war wirklich, also es war ein krasses Erlebnis. Es hat auch Spaß gemacht, da mit Freunden unterwegs zu sein. Und dass die Kids hier waren. Wir hatten viele Besucher auch schon. Wir waren auch so unterwegs. Also es war rundherum ein gut gelungenes Jahr. Und ich meine, wir haben uns jetzt hier eingerichtet. Wir wissen, wo wir hingehen müssen, für was. Wir haben das Healthcare-System mal ausgetestet.
Wir haben viel Kultur auch gemacht. Wir waren in vielen Konzerten und Theater und so.
Stimmt, ja. Das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, ist Ballett.
Das musst du auch nochmal hinterkommen. Oh, schau mal, wow, wie das da aussieht.
Oh, krass.
Also, oh krass. Wir schauen zwischen zwei Hochhäusern hindurch auf den Lake Ontario. An der Uferseite, die man von hier aus sehen kann, reißt gerade die Wolkendecke auf und es scheinen goldgelbe Sonnenstrahlen auf die Gebäude, die wir dort sehen. Sieht sehr spektakulär aus, das muss man echt sagen. Sieht aus, als würde da drüben ein riesengroßes UFO stehen, das gerade damit beschäftigt ist, die Häuser von unten hoch zu teleportieren.
Ja, sieht toll aus.
Ja. Hammer.
Ja, aber ja, wir haben hier schon viele Sonnenuntergänge gesehen, die alle großartig waren. Also ich meine, wir haben auch wirklich ein tolles Apartment, muss man sagen.
Da lässt sich das gut aushalten, ja.
Wir haben ja auf unserer Reise durch Kanada Poutine probiert und darüber haben wir ja auch berichtet. Ich finde es nach wie vor widerlich. Ich konnte mich auch nicht überwinden, in Quebec Poutine zu essen, obwohl jeder sagte, ihr müsst in Quebec Poutine essen. Ich will das nie wieder essen in meinem Leben.
Ich muss sagen, Poutine lässt mich kalt. Aber wir haben jetzt ein kanadisches Kochbuch, an dem müssen wir jetzt mal auch rumexperimentieren.
Was ich sehr charmant finde, ist, dass die neben die Ounces, Teaspoons, Cups, auch noch die Milliliter und so weiter hingeschrieben haben. Da bin ich schon sehr dankbar. Obwohl ich besitze inzwischen auch Messbecher, die Cups messen können.
So ganz allgemein, jetzt mit der Wahl, die wir ja jetzt hinter uns haben, die Wahl in den USA, fühlen wir uns noch wohler, in Kanada zu sein und nicht in den USA?
Ja, also sind wir doch mal ehrlich, es stand eigentlich nie zur Debatte, dass wir auch nur einen Fuß in die USA setzen, außer es ist zu Besuchzwecken.
Was ich trotzdem sympathisch finde, ist, dass hier die hiesigen Medien auch jetzt nach wie vor keinen Zweifel dran lassen, dass sie das für den absoluten Irrsinn halten, wen die Amerikaner da gewählt haben und wen Trump da jetzt gerade in sein Kabinett hieft.
Ja, also ich finde auch der Ton der Nachrichten generell, da war ich auch schon, als wir also frisch hier waren, angenehm überrascht, wie neutral und wie ruhig die kanadischen Nachrichten sind. Aber gut, ich meine, wir sind ja auch mit den 20.15 Uhr Tagesschau-Nachrichten aufgewachsen. Und hier in Kanada hast du eine Show, die geht eine Stunde lang, die ist jeden Abend um 9. Und die berichten über alles Mögliche, was in Kanada vor sich geht. Und wenn man das jetzt mit deutschen Nachrichten vergleicht, mit dieser Viertelstunde, das wäre die Viertelstunde plus die Tagesthemen, weil nämlich die auch so 20-Minuten-Block haben in dieser Nachrichtenshow, wo sie halt ein Thema so in die Tiefe gehen und auch dann so ein Panel haben und sich dazu unterhalten. Und das ist ein sehr angenehmer Ansatz und da folge ich auch gern. Aber USA-Nachrichten, das kann man sich nicht antun. Und dann läuft unten noch irgend so ein Band durch. Und ach, das ist nur Stress, Stress pur und immer polarisierend, schrecklich. Deswegen die Kanadier, ich denke mal, das wird jetzt genauso sein in den nächsten 4 Jahren, wie es auch damals während Trumps Regierungszeit war, dass die gleich mal sagen, wir sind Kanadier oder so. Ja. Damals war das auch so, dass viele, die aus den USA kamen, dann auch gleich gesagt haben, es tut mir übrigens total leid und sich entschuldigt haben, aber ja, gut.
Ja, das, also hier ist dann so das Thema im Wesentlichen, wie gehen wir denn jetzt damit um? Weil es natürlich auch so ist, dass Kanada wirklich auch angewiesen ist auf die USA. Es ist der größte Handelspartner mit über 70%. Da machen sich die Kanadier natürlich jetzt Sorgen. Außerdem ist Kanada auch das Schlusslicht, was die NATO-Beitragszahlungen angeht, mit 1,%. Und dann gab es auch natürlich die Aussagen von Trump, dass er Tariffs machen wird, und zwar jegliches Land, das mit den USA irgendwelche Trades hat, sollen von solchen Tariffs betroffen sein. Da macht sich Kanada eine enorme Sorge gerade, weil wenn da 10% oder manchmal, je nachdem, wann wie er aufsteht in der Früh, hat er ja alles schon gesagt, zwischen 10% und 60%. Und da machen die sich enorm Sorgen, weil schon 10% wären für die hiesige Wirtschaft ein echter schwerer Schlag.
Ja, das ist nicht nur für die hiesige Wirtschaft. Also was ich auch jetzt gelesen habe, in den USA geht es halt jetzt los, dass die ganzen Firmen Geld einsparen und schon mal Vorratslager anlegen, Baufirmen und so weiter, weil die Tarife, die treffen halt alle. Und die ganzen Trump-Wähler sind jetzt total überrascht, dass sie halt ihren Weihnachtsbonus nicht kriegen oder dass sie halt entlassen werden oder sonst irgendwas. Alles in Vorbereitung auf diese Tarife, die angekündigt
also
sind.
Also auf die, du meinst die Zölle?
Ja.
Es gibt zwei Szenarien, die beide unangenehm für Kanada sind. Das eine Szenario ist, die USA macht Zölle auf Import-Export und Kanada hat keine Ausnahme. Ja. Das andere Szenario ist, die USA sagen, okay, wir haben ja den nordamerikanischen Trade-Deal da, NAFTA, und wir nehmen Kanada aus von dieser Regel, aber dafür muss sich Kanada verpflichten, diese Zölle an alle anderen weiterzureichen an der Grenze, weil die USA wollen ja nicht, wenn sie solche Zölle einrichten, dann über Kanada den Kram importiert bekommen. Und Kanada hat jetzt genau null Interesse, plötzlich Zölle gegenüber der EU oder Großbritannien oder so hochzunageln. Das heißt, so oder so machen sie sich gerade echt Sorgen, wie sie damit umgehen wollen. Und dann hast du alle möglichen Politiker, weil ja hier gerade Wahlsaison ist, ja, die dann rausspringen mit irgendwelchen Forderungen.
Und Trump und Justin, die funktionieren hier nicht wirklich gut. Trump mag Justin nicht.
Ja, der hat irgendwann Justin als einen Irren, den Irren in Kanada bezeichnet.
Nee, also das ist schon wirklich ernsthaft beschädigend, dass die USA so gewählt hat, weil dass auch die Art und Weise, wie Trump Wahlkampf führt und das halt so, das werden viele kopieren.
Ja.
Das haben sie ja in der Vergangenheit auch schon gemacht. Ich meine, ich finde es schon faszinierend, dass Leute auf sowas anspringen wie, ich mache Frieden, aber nicht wie oder, weißt du, es ist ja alles ein bisschen komplexer als ich mache Frieden, ja, oder ich bringe Frieden, ja.
Ja. Auch diesmal haben die Leute, denke ich mal, Hoffnung gewählt. Ich will es ihnen mal lassen. Aber ich fand es wirklich schwierig. Ich war vor 2 Wochen dann in den USA geschäftlich, direkt die Woche nach der Wahl. Und es fiel mir wirklich, wirklich schwer, darüber zu fliegen, weil diese Vorstellung, dass über 50% der Leute dort es, also den Typen ins Amt gewählt haben und dem die Nuclear Codes anvertrauen, dem ich noch nicht mal meine Fernbedienung in die Hand drücken würde, geschweige denn mit dem mehr als 2 Sätze wechseln wollen würde, fand ich schon irgendwie krass. Weil ich finde, der Mann hat sich auf so vielen Ebenen, also so komplett disqualifiziert. Und dann schaust du dir halt jetzt an, was für sexistische Arschlöcher der in sein Kabinett wählt. Der ist genau das, was alle dachten, dass er wäre. Und ja, anscheinend
weil der Gesundheitsminister ist nicht derjenige, der gegen Impfungen ist.
Ja, Robert Kennedy.
Ja, genau. Ja, ja. Und
der einen Wurm im Hirn hatte.
Ja gut, das kann man ihm jetzt nicht. Aber ich meine, so ein Impfgegner, ein Impfleugner, also sowas finde ich schon echt bescheuert.
Ja, also die haben es ja jetzt gerade hinter sich gebracht, ihre Wahl. Da sind wir jetzt gerade. Deutschland macht sich bereit für die Wahl und nachdem Deutschland gewählt hat, wählen die dann auch hier in Kanada. Und was wir jetzt unter anderem verstanden haben, ist, dass der kanadische Premier wird indirekt gewählt. Die MPs wählen den Premier,
genau,
die Prime Minister. Und das sind überall jetzt hier Provinzwahlen, in denen diese Prime Minister gewählt werden. Das ist zum Beispiel in British Columbia war, glaube ich, als wir das letzte Mal geredet haben, und in Saskatchewan, wenn ich mich nicht täusche, waren irgendwie Provinzwahlen. Und
Nova Scotia auch.
Ja, also es ist jetzt so eins am anderen. Und einer, der ganz mächtig im Augenblick gerade im Wahlkampfmodus ist.
Und sehr auffällt.
Ja, ist Doug Ford. Und da haben wir ja heute festgestellt, das nimmt man ja sogar in Deutschland wahr.
Ja, hiermit Grüße an meinen Cousin Olaf.
Hallo Olaf.
Ja, der hat nämlich ein paar Fragen geschickt und dann werden wir die jetzt mal eine nach dem anderen beantworten. Ja, und unser, ich sag mal, kanadischer Söder, Doug Ford, sticht gerade heraus mit so Forderungen wie, ach, diese ganzen Fahrradwege, die wir hier in Toronto haben, die sollten wir doch eigentlich mal loswerden.
Weil dann der Verkehr besser fährt. Also er hat die These aufgestellt, dass die Fahrradwege, die es hier gibt, den Verkehr behindern. Weil statt so einem Fahrradweg könnte man ja eine zusätzliche Spur für Autos haben. Jetzt muss man wissen, gibt es in Toronto jetzt längst nicht an jeder Straße einen Fahrradweg, sondern an einigen Hauptverkehrsstraßen ist so ein abgesperrter Bereich für Fahrradfahrer da, um einfach die Unfallquote zu senken. Und das wurde vor einigen Jahren, eben nachdem ausführlich Studien gemacht wurden, wurde das eingeführt.
Und es gibt ja auch überall im Straßenverkehr, kann man sich auch Fahrräder mieten. Und da sieht man halt dann viele Leute einfach sich ein Fahrrad mieten und dann durch Toronto jökeln.
Ja,
ist schön.
Doug Ford, der hat halt die These, dass ja eine Spur ist, die könnte man den Autos geben und dann würde ja der Verkehr in Toronto nicht mehr so viel im Stau stehen.
Ja, Doug Ford hatte ja auch diese glorreiche Idee, die 401 einfach zu untertunneln. Also ist ja eine große, große Autobahn und ich meine, es kostet ja fast nichts. Ja, fast nichts.
Der fällt auf durch solche Dinge. Also er ist halt gerade im Wahlkampf und die Forderungen, die der immer so stellt, haben irgendwie gemeinsam, dass sie nicht so richtig was mit seinem Job als Premier von Ontario zu tun haben. Weil der als Premier von Ontario hat er ja so ein paar andere Probleme gerade. Da sollte er sich um die Ontario-weite Housing Crisis vielleicht kümmern oder Lebenshaltungskosten senken. Solche Dinge wären da Thema.
Der hat da auch gar nichts reinzureden, was in Toronto gemacht wird oder
genau,
nicht. Weil dafür gibt es ja den Bürgermeister, also die Bürgermeisterin in unserem Fall.
Ja, genau.
Also, ja.
Aber da läuft er halt rum und fordert das. Oder alternativ fordert er zum Beispiel, dass Kanada Mexiko aus dem Trading Deal mit den USA rausschmeißen könnte.
Ja.
Auch nicht sein Job. Das ist
sehr
ja Justins Job.
Aber ich meine, einer der Gründe, warum er das macht, ist wahrscheinlich, um abzulenken davon, dass er ja selber Dreck am Stecken hat.
Und zwar reichlich.
Ja. Ja.
Aber was er auch gemacht hat, ist, er hat dafür gesorgt, dass es Alkohol nicht mehr nur in diesen Alkohol LCQB heißt der doch, glaube ich, oder wie heißt diese Kette?
LCBO.
LCBO. Also hier gibt's, wenn man im Straßenbild rumläuft, eine Art Spezialgeschäft für Spirituosen. Das sind wie
ja, das ist ähnlich wie in Schweden, wo es nur eine von der Regierung betriebene Kette gibt, in der Alkohol verkauft wird, ist es hier ähnlich, dass eine Kette im Grunde Alkohol verkauft und die Lizenz dafür hat. Das ist schon ein bisschen aufgeweicht. In manchen Supermärkten findet man auch eher so, ich sag mal, den geringerprozentigen Alkohol, den richtig harten findest du nur in diesen LCBO.
Und das scheint aber, also der Alkoholkonsum scheint Doug Ford jedenfalls echt nah am Herzen zu liegen, weil es war schon so, als der im Wahlkampf war, als Premier Ontarios, da war es ihm wichtig, dass er immer wieder mal gefordert hat, dass eine Dose Bier nur $1 kosten sollte. Und jetzt ist er dadurch aufgefallen, es gab eben Gesetzgebung, dass Bier und Wein nur in diesen Spirituosenläden verkauft werden darf. Und diese Gesetzgebung war jetzt für nächstes Jahr angekündigt, dass sie fallen wird. Und er hat jetzt mal nochmal irgendwie 80 Millionen Dollar dafür ausgegeben, dass es schneller passiert und eine spezielle Weisung herausgegeben, dass Bier und Wein jetzt eben auch an der Tanke und an kleinen Shops verkauft werden darf. Das war ein Riesentheater. Interessiert eigentlich niemanden, aber irgendwie scheint es ihm wichtig zu sein, dass Bier eben nicht nur in solchen Läden verkauft wird.
Ja, ich finde, wir haben auch schon wieder genug über Doug Ford geredet, weil ja, das verursacht bei mir immer nur so ein Augenrollen.
Aber ich will noch mal kurz zu der, weil das ja Olafs Frage war, mit diesen Radspuren hier in Toronto. Der Stand da ist, dass die Olivia Chow, also unsere Bürgermeisterin, gesagt hat, diese Bike Lanes zu entfernen, kostet so und so viel Millionen Dollar. Habt ihr die denn im Federal Budget? Und da ist es halt so, dass diese Diskussion wird jetzt eine Weile dauern, aber eigentlich ist das alles Wahlkampfgetöse. Das kann
ja,
man
die sitzt es jetzt wahrscheinlich aus. Ich mag die sowieso gern.
Ja, also wir reden halt jetzt über die Millionen, die das vielleicht kostet.
Die nächste Frage von Olaf war, wie sieht's denn aus mit dem Umweltbewusstsein in Kanada?
Ja, sag mal, wie sieht's denn hier aus?
Ist es eher so wie in den USA oder eher wie in Deutschland? Also, in unserem Büro haben wir so einen Kaffeestand, wo wir uns Kaffee holen können. Und ich bin die Einzige, jedes Mal, wenn ich mir da einen Kaffee hole, die sich eine Tasse aus der Küche holt und mit dieser Tasse zu dem Kaffeestand geht. Und das sind nur 3 Schritte. Also es ist jetzt nicht irgendwie, da muss ich nicht Kilometer rennen. Ja, und mit dieser Tasse dann einen Cappuccino bekommt von unserem Barista und der Rest benutzt nur diese Papier-Kaffee-Dinger.
Ja.
Weil, und das muss ich vielleicht dazu erklären, die USA und auch Kanada sind so eine Rush-in-Rush-out-Gesellschaft, also reinrennen, rausrennen. So bezeichne ich das immer und das sieht man auch an den Cafés. Das sind keine gemütlichen Hinsetzcafés. Das ist auch kein Teil der Kultur, dass man sich irgendwo reinsitzt, da stundenlang dann redet oder auch, keine Ahnung, halt Zeit verbringt.
Da möchte ich aber einwerfen, dass wir, glaube ich, von Toronto und Vancouver und so grenznahen Städten jetzt gerade generalisieren. In PEI oder auch in Montreal gab es ja wohl Drinnensitzcafés und so.
Ja, ich meine, die gibt es hier in Toronto auch. Ich wollte nur mal sagen, die Frequenz, wenn ich jetzt durch Frankfurt laufe und dann jedes dritte Haus irgendeinen Café hat, wo ich mich reinsetzen kann, wo es eine Atmosphäre hat und gemütlich ist, ja, und du dann dir deinen Kaffee bestellen kannst und der kommt in einer schönen Tasse und die Frequenz ist hier wesentlich runtergedreht.
Ja.
Auch in Montreal, auch in Vancouver,
so
auch
ein bisschen,
in Banff.
Wenn in Frankfurt draußen das Schild stehen würde oder überhaupt in der deutschen Stadt draußen das Schild stehen würde, Coffee to go, ja, also das müssen wir extra bewerben, dass es den Kaffee da auch to go gibt,
ja.
Wenn es nicht gerade ein Starbucks ist.
Aber das ist
dann ist
Teil,
es hier genau umgekehrt.
Das sozusagen. Ist einfach nur, weil die Kultur da unterschiedlich ist. Ja, also wir sind ja auch mit diesem Anspruch hergekommen, hä, wo kann man sich denn hier mal hinsetzen gemütlich und wirklich gemütliche Cafés, so viele, wir kennen jetzt vielleicht eine Handvoll in einer Stadt wie Toronto. Und in den USA ist es eigentlich noch schlimmer. Also es ist noch, ich weiß noch, wie wir mit den Jungs nach Seattle geflogen sind und dann, wir haben dann einen Roadtrip gemacht und wir waren alle miteinander, waren wir geschockt, wie viel Müll wir produziert haben. Es war unmöglich, diesen Müll aus dem Weg zu gehen. Und selbst wenn wir jetzt hier einkaufen gehen, ist ja alles irgendwie in Plastik verpackt, aber das ist längst nicht so krass, wie ich es schon in den USA gesehen habe. Allerdings, was dann auch irgendwie schnuffig ist, ist an der Kasse, da machen die nochmal Gummi um die Eierpackung rum. Die Eierpackung ist übrigens auch aus Papier, nicht aus, also diesem Pappmaché, nicht aus Plastik. Aber zum Beispiel Obst und so weiter, du kannst ja hier auch so ganze Lagen an kleingeschnittenem Obst und Gemüse kaufen. Ja, die haben schon wirklich viel Plastik auch im Vergleich.
Das würde ich absolut unterschreiben. Was mir halt auffiel ist, als wir hierher gezogen sind, die ersten 6 bis 8 Wochen haben wir einen unglaublichen Müll produziert. weil wir nicht wussten, wie wir uns hier so bewegen können, dass der Müll weniger wird. Also wir haben unglaubliche Mengen an Flaschen und Dosen und Zeug gehabt. Ich habe das Gefühl, jetzt so unser Alltag hat ungefähr dieselbe Menge an Müll, vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht wesentlich mehr, als wir auch in Frankfurt produziert haben. Allerdings gehen wir auch nicht mehr in diese Rush-in-Rush-out-Cafeten. Nee. Und die Supermärkte, in denen wir jetzt einkaufen, da wissen wir halt jetzt auch, wo wir hingreifen. Also ich glaube, es gibt tendenziell ein bisschen mehr Müll, aber du kannst auch das deutlich drücken, je nachdem, wie du das kaufst.
Gut, ich meine, wir sind ja jetzt auch trainierte Deutsche, ja, aber so ein typischer durchschnittlicher kanadischer Haushalt, nehme ich an, wird auch Berge an Müll produzieren.
Also Umweltbewusstsein gibt ja natürlich verschiedene Ebenen. Also einmal würde ich sagen, die Kanadier, die ich so erlebe, die sind sich der Umwelt schon bewusst und denen liegt die Umwelt auch am Herzen. Die sind aber anders aufgewachsen. Ja? Für die ist halt Müllvermeidung, fühlt sich anders an als für uns. Wenn wir dann irgendwo noch hingucken und sagen, wie, das ist nochmal extra verpackt. Die Amerikaner verpacken ja manchmal noch in der Verpackung zusätzlich. Da ist ja sogar das Obst eingeschweißt. Ja, hier kriegst du das Obst auch so auf dem freien Tisch und da ist es nicht nochmal extra eingepackt zum Beispiel. Im Vergleich zu den USA fühlen sich Kanadier schon umweltbewusst an. Die machen Mülltrennung, die haben Mülltrennung, die haben auch verschiedene Gesetze auf dem Weg, wo sie versuchen, Müll zu limitieren.
Die haben auch Pfand
und die Trudeau-Regierung wollte die Nutzung von Plastik in verschiedenen Verpackungsarten komplett verbieten und sind gescheitert. Also es wurde im Prinzip abgelehnt.
Was aber durchgekommen ist, hier gibt es ja viel so Fast Food auch, also allerdings auch im positiven Sinne. Es ist oft sehr frisch gemachtes, auch wirklich leckeres Essen. Nur kommt es ja dann auch wieder in eine Verpackung, das meistens auch so papierartig Verpackung.
Kompostierbare Plastiksachen. Ja.
Und das Gesetz, was durchgekommen ist, dass man nicht mal automatisch irgendwie so Messer, Gabel, so Plastikbesteck dazulegt, sondern nur auf Anfrage. Mhm. Ja, und das fand ich jetzt schon mal einen nennenswerten Schritt, weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft hier Leute Sachen bestellen. Wir haben hier noch nicht ein einziges Mal in dem Jahr haben wir uns Essen irgendwo anliefern lassen.
Die Idee ist mir noch gar nicht gekommen.
Nee, wir auch nicht, weil ich meine, wir haben hier alles in Gehweite und wenn wir mal essen gehen wollen, dann gehen wir halt essen ins Restaurant oder wir nehmen halt das Essen uns dann mit.
Was es hier aber schon gibt und das finde ich jetzt wieder auf der Plusseite und das ist in Deutschland, glaube ich, nicht so verbreitet, dass Kanadier, wenn sie essen gehen und es bleibt deutlich was übrig, ist es schon üblich, dann zu sagen, könnt ihr mir das zum Mitnehmen einpacken.
Ja.
Und dann hast du so eine braune Papiertüte mit so einer Box drin, in der dann deine Essensreste drin sind. Und es würde mich mal interessieren, ich habe das jetzt nicht nachgeschaut, aber ich kann mir vorstellen, dass sich das schon auch auswirkt auf die Mengen, die weggeworfen werden, also positiv in dem Sinne, dass die Leute einfach die Sachen dann gewohnheitsmäßig mit nach Hause nehmen und dann halt daheim aufessen. Und damit
da muss ich sagen, da bin ich immer geschockt, wenn ich dann mit Kollegen und so weiter essen gehe, wenn wir da groß essen gehen. Die Portionen in den USA sind ja so riesig zum Teil, da bleibt immer was übrig und zum Teil auch echt viel. Und die sind es auch gewohnt, Sachen übrig zu lassen.
Ja.
Da bleibt zum Teil das halbe Essen übrig. Und da, ich habe ja gelernt, ich muss aufessen. Ja. Und das fühlt sich für mich so falsch an. Wenn ich das sehe, ja.
Hier sind die Portionen dann wieder
hier
so, wie wir es...
Die Portionen sind echt normal. Also, da hatte ich am Anfang auch ein bisschen Schiss. Da dachte ich, Mist.
Oh Gott, wir werden so fett werden.
Wir werden
aber
so dick werden.
Nein, passiert nicht. Aber ja, also die Antwort ist, Kanada ist nicht so umweltbewusst wie Deutschland. Deutschland ist da in vielerlei Hinsicht immer noch besser.
Hattest du dich gesagt, Platz 16?
Ja, es gibt so ein Umweltranking von irgendeinem Institut, das auch überwacht, wie die Maßnahmen aussehen, die die Länder ergreifen, um gegen Klimawandel zu kämpfen und so. Und da war es so, dass Deutschland auf Platz 16 ist, ja, und Kanada ist auf Platz 64. Da trägt aber auch noch dazu bei, und das ist das andere, was ich nachgeschaut habe, dass Deutschland den absoluten Preis abräumt, was erneuerbare Energien angeht. Einer der ganz großen Faktoren in dem Ranking ist, dass Deutschland über 50% erneuerbare Energien verbraucht. Kanada kommt halt auf knapp 20% bei dem Ganzen.
Ja, unter anderem, weil die ja in Alberta immer noch Öl fördern.
Gas und Öl ist tatsächlich hier ein riesen Wirtschaftsfaktor und auch ein Exportfaktor in die USA zum Beispiel. Ja, da wird auch viel drum gerungen. Also auch hier so im politischen Alltag, eines der ganz großen Streitthemen sind die Maßnahmen, die natürlich die Öl- und Gaswirtschaft dann hier treffen, wenn es um Einsparungen und so geht.
Die nächste Frage war, ob es denn hier Klimaleugner in signifikanter Anzahl gibt oder ist es jetzt nur so ein amerikanischer Trend?
Klimaleugner?
Also, Klimaleugner, ja.
Habe ich noch keinen getroffen.
Nee,
habe ich auch die Diskussion überhaupt noch nicht wahrgenommen. Egal jetzt, ob konservativ oder anders.
Ich auch nicht. Auch nicht in den Nachrichten. Nachrichten wird immer vom Klimawandel auch geredet und die Auswirkungen vom Klimawandel und als jetzt die Feuer waren und so weiter.
Das ist ja auch der Punkt ist, hier in Kanada ist es unignorierbar. Also um das mal in Kontrast zu setzen. Kanada heizt sich 2,8 Mal so schnell auf wie jedes andere Land der Erde. Die Kanadier wissen das. Und das, weil die wissen das auch deswegen, weil sich das hier in der Infrastruktur direkt zeigt. Also wir haben hier in Toronto dieses Jahr ein Starkwetterereignis erlebt, nämlich diesen plötzlichen Regen, der runterkam und alles unter Wasser gesetzt. Da haben wir auch drüber geredet. Genau.
Ja.
In Kanada gab's letztes Jahr diese Rekordfeuer und die Wahrheit ist, dieses Jahr brannte auch ein nennenswerter Teil dieser Brände weiter. Das heißt, die Kanadier wissen auch, dass sie Rekordfeuer haben. Dann ist es so, dass es im Norden Kanadas mehrere Landstriche gibt, in denen die Infrastruktur so war, dass die im Winter über zugefrorene Eisflächen mit LKWs beliefert wurden und jetzt zum Teil große Teile des Jahres nur aus der Luft beliefert werden können, weil es nicht mehr genügend zufriert. Und gleichzeitig ist in Alberta und anderen Teilen Kanadas Rekordtrockenheit. Und das, obwohl Kanada das Land mit den meisten Süßwasservorräten der Welt ist. Das heißt, alle diese Dinge sind den Kanadiern bewusst und es würde den Kanadiern, glaube ich, nicht in den Sinn kommen, zu leugnen, dass das was mit dem Klimawandel zu tun hat, sondern das ist ihnen klar, dass das ein Problem ist. Die Diskussion rund um Besteuerung von Erdöllieferungen und ähnlichem ist normalerweise eher so geframed, dass es darum geht, die Kosten niedrig zu halten. Also die haben immer ein wirtschaftliches Argument, weil die hadern mit den Preisen hier. Und die Preise hier sind höher als in Deutschland. Also wenn man hier in den Supermarkt geht und für $10 sich Weintrauben kauft, dann weiß man eigentlich, wie gut man es in Deutschland preislich hat. Sowas wie Discountpreise findet man hier nicht. Und natürlich hat dann jede Steuer, die zusätzlich auf so Dinge wie eben die Erdölproduktion und die Gasproduktion und Heizung und so weiter geht, hat eine direkte Auswirkung auf deren Cost of Living hier. Mhm. Und das ist sozusagen der Streit, der stattfindet. So nach dem Motto, warum sollten wir jetzt hier unsere Wirtschaft künstlich in höhere Preise zwingen? Aber es kommt niemanden in den Sinn zu sagen, wir sollten nichts gegen den Klimawandel unternehmen, weil Kanada zahlt hier eine große Rechnung.
Und wenn wir schon bei Klimaleugner sind, dann können wir gleich mal fragen, gibt es denn dann auch so Bekloppte, die sagen, Kreationismus, das ist total cool.
Gibt es die hier bestimmt? Gibt es ja auch Bekloppte.
Also es gibt auch wahrscheinlich Klimaleugner hier, aber halt jetzt nicht in so einer Anzahl, dass es auffällt.
Ja.
Ich bin mir auch sicher, damals, als es um Masken tragen oder nicht ging, gab es ja auch ein paar Bekloppte, die gesagt haben, Maske ziehe ich nicht auf.
Ja, klar.
Also die gibt es ja überall auf der Welt. Aber die Frage ist,
ist Kreationismus a thing?
Ja, wir haben heute mal mit unserem Freund Adrian darüber geredet. Wie ist denn das so mit Religion, Evolution? Was ist denn da so Punkt? Was wird euch denn so beigebracht hier in kanadischen Schulen?
Ja, und Adrian, als ich ihn gefragt habe, ob man Darwin und Evolutionstheorie hier lernt, hat mich angeguckt, als wenn ich ihn gefragt habe, ob er in der Schule 1+1=2 gelernt hat.
Ja.
Ja. Und er hat gemeint, natürlich lernt man das hier. Du kannst hier nicht durchs kanadische Schulsystem kommen, ohne nicht zu wissen, wie die Evolution funktioniert und Darwinismus. Und in den USA war das ja auch ein Streit im Schulsystem. Weil da es ja diese ausgeprägte Trennung von Kirche und Staat gibt und der Staat eben dann in den Schulcurricula, also den Religionsunterricht sozusagen unterdrückt hat. Und das sorgt in den USA dafür, dass es Gruppen gibt, die behaupten, es ist doch eigentlich so eine Art biologische Theorie, dass es einen intelligenten Creator gibt, ja. Und das wäre doch eigentlich eine Theorie, die sozusagen konkurrierend zu Darwins Theorie gelehrt werden muss. Und so entsteht dieser ganze Kreationismus-Kram da drüben. Ich bin mir sicher, hier gibt es auch Menschen, die die Bibel wörtlich nehmen. aber anteilig scheint mir das geringer zu sein. Und ich habe mal geguckt, wie religiös Kanada ist. Und habe dann festgestellt, Kanada hat einfach, wenn ich es mit Deutschland und mit den USA vergleiche, hat Kanada mehr Religionsarten. Also du hast die verschiedensten religiösen Richtungen, die auch aus Indien hier rüberkommen, hast du hier vertreten. Und
Buddhismus hattest du gesagt.
Buddhismus, Hinduismus, Sikh, ich weiß nicht genau, wie sich das ins Deutsche übersetzt. Sikhism steht hier, also eine indische Religionsform. Auch, also natürlich Islam und so weiter. Aber es sind immer noch irgendwie 46% in Deutschland sind christlich und hier sind es etwas mehr. Hier sind es, glaube ich, 53% oder so, die sich
aber als hattest du nicht auch angeht. Gesagt, dass 34% und 36% Atheisten sind? Also Deutschland war, glaube ich, 36% und hier sind es 34%, so rum, glaube ich, ne?
Die Statistik, die ich habe, ist schwierig, weil die wirft konfessionsfrei und ohne Religion in eine Schublade.
Ja.
Und das sind konfessionsfrei und ohne Religion ist 46%. Jedenfalls sieht es zumindest mal auf den ersten Blick gar nicht so unähnlich aus, mit dem einen Punkt, dass es hier mehr Religionsbandbreite gibt. Das ist übrigens ein Unterschied zu den USA. In den USA sind schon mal über 65% irgendwelche christlichen Religionen. Und No Religion sind in den USA 22%.
Also hier in Kanada erlebe ich ein gelebtes Kulturmosaik, wo man respektvoll mit der anderen Kultur umgeht und mit anderen Kulturen, egal welcher Habitus dazu gehört. Im Gegensatz, wenn ich dann sehe, wie in den USA alles zusammengepresst wird, das sieht man hier, wie gelebt Diversität sein kann. Also ich meine, du siehst schon bunte Leute auch in den USA rumlaufen, aber dass dafür angepasst wird, ja, das, was uns ja gleich hier am Anfang aufgefallen ist, wie überall zum Beispiel Pride Flags sind oder wie auch für Behinderte das passend gemacht wird, dass man überall diese Accommodations hat, wie auch religiöse Feiertage, je nach Religion, alles einen ähnlichen Platz hat. Und das auch so verankert ist in allem, was die tun, das sehe ich alles in den USA nicht. Und es ist viel gelebte Doppelmoral, immer mehr sieht man das jetzt auch, weil das ist ja der nordamerikanische Kontinent, die sind sich schon sehr ähnlich auch. Aber da haben die halt einfach ein komplett anderes Setup hier in Kanada. Und für mich und für meine Werte ein wesentlich angenehmeres Miteinander. Und ich finde es halt schön, das zu beobachten hier. Ja, wie liebevoll das auch ist im Miteinander. Klar gibt es auch hier, gibt es Rassismus, haben wir auch schon erlebt. Ja, auch hier gibt es seltsame Bemerkungen, die manche Leute machen oder Abfälligkeiten. Aber es ist nicht so, dass ich das als Mehrheit empfunden habe. Oder ich habe auch das nicht so empfunden, wie das oft in Deutschland auch ist, dass es halt eine bestimmte Richtung ist und so ist die Gesellschaft und so muss es sein. Und das ist so diese stillschweigende Erwartungshaltung, wie du zu leben hast und wie du dich zu verhalten hast. Das gibt es hier so nicht. Falls du das mal irgendwas anzweifelst, sag einfach, oh sorry, sorry, sorry. Ja, und dann entschuldigen sich alle.
Was ich übrigens lustig finde in dem Zusammenhang, wir haben ja eine deutsche Perspektive da drauf.
Ja.
Wir wissen auch von einzelnen Amerikanern, dass die Kanadier ganz schön unhöflich und passiv-aggressiv finden.
Wenn man das aus einer amerikanischen Sichtweise sieht, wie die Amerikaner auch drauf sind, erstens mal, die reden ja immer um den heißen Brei drum und dann verstecken die das ja immer, was sie eigentlich wollen. Und dann übertreiben die auch immer so. This is so interesting. Und also die sagen dann zum Beispiel, boah, das ist ja total interessant, meinen aber im Grunde, fuck off, ja. Und also mich hat es ja auch Jahre gekostet, weil als Deutsche nehme ich dich natürlich beim Wort. Ah, interessant, ah, dann mache ich jetzt so weiter, ja. Aber die meinen das gar nicht, sondern die meinen einfach, nee, das ist jetzt nicht so toll.
Die sind einfach dann so gewöhnt, dass sie sich nicht gegenseitig ins Gesicht sagen, dass sie das für Quatsch halten, weil das wäre sozusagen ein unmöglicher Vorgang, jemand so vor den Kopf zu schlagen. Ein Kanadier würde dir das unter Umständen schon sagen, dass er das für Quatsch hält. Und dann ist es natürlich so, wir als Deutsche finden es angenehm.
Ja, klar.
Weil wir sind so aufgewachsen. Ein Amerikaner findet es unnötig konfrontativ.
Ja, einfach weil das eine andere Kultur ist, muss man natürlich auch verstehen.
Ja klar, also Wenn ein Amerikaner zu einem Amerikaner sagt, this is interesting, dann wissen beide Amerikaner, dass das eigentlich Quatsch ist, nächstes Thema.
Ja.
Das dürfen wir auch nicht vergessen, also das Spiel ist ja Kommunikation. Die lügen jetzt nicht die ganze Zeit in ihrem Alltag, die wissen auch, was sie jeweils meinen. Wir verstehen es nur in dem Moment vielleicht.
Genau, und das ist der kulturelle Unterschied dann.
Wie ist denn das denn im Vergleich zu Deutschland, würdest du jetzt mal sagen, also nicht jetzt dieses spezielle Beispiel, sondern du hast ja von der gelebten Diversität gesprochen und der Erwartung, dass die Menschen sich ausleben dürfen, egal ob jetzt religiös oder anders, und dass wir hier jetzt irgendwie nicht das Gefühl haben, jemand wird für seine Religion oder seine Herkunft in Kanada anders behandelt. Wie würdest du denn das jetzt mit Deutschland vergleichen? Weil unsere Hörerinnen und Hörer sind jetzt vielleicht nicht alle schon zigmal in die USA gereist wie wir. Wir vergleichen da auch mit den USA, aber es gehört ja vielleicht da auch nicht zu deren Alltagswelt.
Ja, ich muss auch vielleicht vorher schieben, ich habe 13 Jahre in Bayern gewohnt und dort die Kinder großgezogen. Und in dem Teil, wo ich gewohnt habe, war es zum Beispiel normal, wenn man dann Elternabend hatte, war ich umgeben von nur Müttern. Da war nicht ein Mann. Relativ traditionelles Familienbild. Dann sind wir nach Frankfurt gezogen und das fand ich schon erfrischend, weil da war es tatsächlich 50-50. Da kam man zu einem Elternabend, da waren auch Männer. Und ich dachte, wow, toll, ja. Also schon Frankfurt war bunter, ja. Mir ist erst aufgegangen, seit ich hier wohne, wie eingeengt es doch war. Und hier fühle ich mich zum ersten Mal wie ein ganz normaler Mensch. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, normal im Sinne von die Ideen, die wir haben, wie wir leben, welche Ansichten wir haben, das hat oft nicht in ein traditionelles deutsches Bild gepasst. Und da bin ich öfter mal angeeckt. Und das war dann auch schwierig, zum Teil Menschen zu finden, die genauso denken wie wir. Weil das ganze, das Spektrum ist einfach wesentlich größer und aufgefächerter. Ich bin mir sicher, wenn man jetzt aus Toronto rausgeht, gibt es auch eher so ein traditionelles Bild. Ich weiß nicht, wie das genau aussieht, aber ich glaube, da gibt es auch bestimmt stillschweigende Erwartungshaltungen, die dann zu erfüllen wären. Okay, ja, also ein Jahr Kanada. Was ist dein Fazit? Kurz und schmerzlos. Komm, zack, zack.
Ich fühle mich pudelwohl. Ich fühle mich hier zu Hause. Das ist eindeutig jetzt ein zweites Zuhause geworden.
Soll ich dir da mal ein Geheimnis verraten?
Ja.
Ich fühle mich überall zu Hause, wo du bist.
Oh. Und morgen werden wir die Weihnachtszeit hier einläuten. So richtig. Und zwar?
Oh ja. Oh, mit der Weihnachtsmann Santa Claus Parade.
Der weltgrößte Santa Claus Parade seit 120 Jahren. Die ist hier so etabliert, dass es in Kanada im Fernsehen übertragen wird.
Ja, so wie der Rosenmontagsumzug.
Genau. Mit größten Anzahl an Weihnachtsmännern und mit irgendwelchen Wägen, die ziehen. Und also eine Parade halt, so eine richtige Parade. Und morgen ist die. Und da ja diesmal sowohl Justin anscheinend als auch Doug Ford als auch Olivia Chow irgendwie beigetragen haben, dass diese Parade nicht pleite geht dieses Jahr und auch dieses Jahr stattfindet, nehme ich an, werden die da auch alle irgendwie sein. Und wir werden auch die Weihnachtszeit einläuten, indem wir Santa Claus besuchen gehen.
Ja, und habe ich dir schon erzählt, dass Justin und seine Familie bei Taylor Swift getanzt haben?
Das nicht.
War heute groß in den News. Ist es nicht süß?
Das ist super. Das sind die wirklich wichtigen Dinge in Kanada, finde ich. Okay. Gut. Ein Jahr Kanada, ein Jahr Toronto. On to the next year.
Ja, voll cooler Geburtstag.
So, Olaf, ich hoffe mal, wir haben deine Fragen ausreichend beantwortet.
Ich fand es jedenfalls toll, dass du die geschickt hast. Ja. Wer uns denn dann jetzt im Jahr zweimal besuchen kommen will, meldet euch einfach.
Und Fragen auch weiterhin sehr willkommen. Und außerdem grüßen wir hier von dieser Stelle noch den Hans-Georg, den wir einfach jetzt dann immer grüßen in unseren Folgen.
Ach ja.
Hallo Hans-Georg.
Wir winken mal kurz in den Süden.
Nach Brasilien.
Ja.
Ich habe mir überlegt, ob wir vielleicht mal hier eine Brasilien-Kanada-Crossover-Sendung machen und vergleichen, wie das ist.
Ich fände es mal total interessant, weil mein Onkel Hans-Georg ist vor einigen Jahren nach Brasilien gezogen. Und der hat wahrscheinlich auch den ein oder anderen Kulturschock gehabt. Ja.
Wobei er hin und wieder mal schreibt und dass er dann doch auch überrascht ist, wie viele ganz ähnliche Beobachtungen da beide Länder vereint.
Ich bin gespannt.
Also, auf ins nächste Jahr. Jahr 2 Kanada. Woo, heißt auch Jahr 2 Schlanada. Und ihr passt jetzt alle auf euch auf.
Und habt eine schöne Vorweihnachtszeit.
Bis bald.
Bis bald.